Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Und wir stehen heute ganz im Zeichen des großen Festivals Theater der Welt, das am Donnerstag in Frankfurt am Main und Offenbach eröffnet wurde. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise in virtuelle Welten und zurück in die Geschichte von Theater der Welt im Gespräch mit dessen früherem Leiter und ehemaligen Intendanten, unter anderem der Münchner Kammerspiele Matthias Lilienthal. Viele nennen es das wohl wichtigste internationale Theaterfestival in Deutschland, das Festival Theater der Welt. Seit 1981 findet es alle 3 Jahre an wechselnden Orten statt, diesmal zugleich in Frankfurt am Main und Offenbach. Am Donnerstag war Eröffnung, Anlass für uns hier im Programm nicht nur viel von der aktuellen Ausgabe zu berichten, sondern auch auf die Geschichte und Bedeutung dieses außergewöhnlichen Festivals zu blicken. Denn Theater der Welt, das kann man sicherlich sagen, hat auch die deutschsprachige Theaterlandschaft mitgeprägt. Wie? Das kann uns jetzt sicherlich ein Gast erklären, der Theater der Welt sehr gut kennt, nicht nur, weil er es 2-mal selbst geleitet hat. Bei mir im Studio ist der Kurator Matthias Lilienthal. Hallo.
Hallo.
Sie haben das Festival in den Jahren 2002 und 2014 geleitet. Da war es jeweils schon gut 20 und gut 30 Jahre alt. Sie erinnern sich aber bestimmt auch noch an die früheren Tage. Warum hat es dieses Festival Anfang der 80er Jahre in Deutschland gebraucht?
Ich habe auch den Vorgänger von Theater der Welt, Theater der Nation, 1978 oder 79 in Hamburg gesehen. Und Ivan Nagel war ja davor FAZ-Korrespondent in New York gewesen. Und da hat er unglaublich viel aufregendes Theater gesehen, gerade von den ungarischen Exilgruppen. Und diese Begeisterung hat er hier getragen. Und 1979 war deutsches Stadttheater deutsch. Punkt. Und plötzlich ging ein Fenster nach New York auf, es ging ein Fenster nach Frankreich auf, es ging ein Fenster nach Italien auf. Und dieser gesamtdeutsche Mief stehender Luft wurde aus dem Zimmer vertrieben.
Theater in Deutschland, das hieß in den 70er und 80er Jahren natürlich vor allem Stadttheater und damit auch eine bestimmte Stadttheaterästhetik. Bei Theater der Welt begegnete man dann gleich in der ersten Ausgabe experimenteller Performancekunst, zum Beispiel vom Squad Theater aus New York, Sie haben es gesagt, ungarische Gruppe, oder von einer Künstlerin wie Laurie Anderson. Inwiefern würden Sie sagen, hat das prägend gewirkt auf die deutschsprachige Theaterlandschaft?
Ja, erstmal hat das Festival ausgelöst, dass es viele andere Festivals gibt. Und das war ein ganz früher Punkt der Internationalisierung und der Globalisierung. In dem 81er Festival war es ja dann auch begleitet von der Ausstellung Westkunst von Kaspar König, von der Kuratierung von Renate Klett. Und es war eine Begegnung von einer Pina Bausch-Retrospektive mit vielen internationalen Arbeiten. Und Theater der Welt war ja immer angesiedelt an einem Stadttheater. Das unterscheidet das Festival von sehr vielen anderen Festivals. Und insofern hat es die Stadttheaterwelt und die internationale Szene auf aufregende Art und Weise verbunden. Und Free Leisen hat ja dann in der Fortsetzung auch bei Theater der Welt nochmal das Fenster aufgemacht, indem sie manchmal sich einfach 3 Monate nach China gesetzt hat und so lange an China rumgebastelt hat, bis es dort eine Theaterszene gab.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, es wurde dann international, aber es blieb dann doch auch, zumindest was die Leitungsperson angeht, immer europäisch. Also jetzt in diesem Jahr ist die Japanerin Chiaki Soma die erste nicht-europäische Person, die dieses Festival leitet. Sie hat dem Festival entsprechend auch gleich eine Namenserweiterung verpasst. Sie spricht jetzt von Theater der Welten, also im Plural. Aus eigener Erfahrung, welche Bedeutung hat der Mensch, der dieses Festival kuratiert? Das ist ja auch ein Job, den man unmöglich eigentlich alleine machen kann. Geht es da vor allem um die große Ausrichtung, die Handschrift?
Da sind mehrere Fragen drin. Also ich habe mich schon 2002 immer für diesen Titel Theater der Welt geschämt. Weil erstens weiß ich nicht, was Theater ist. Zweitens weiß ich nicht, was Welt ist. Ich kam mir immer vor, als ob man sagen würde, ich bin ein arrogantes, kleines, nazihaftes Arschloch aus Deutschland, der alles besserwisserisch weiß. Eine koloniale Attitüde.
Es ist so ein ähnlich komischer Begriff wie Weltmusik, oder?
Ja, würde eher fast schlimmer sagen, weil es in dem Blick meint, entscheiden zu können für den Nahen Osten, entscheiden zu können für Südafrika oder für Thailand, welche Kunst gilt und welche nicht. Ich finde diese Umbenennung in Theater der Welten eine erste richtige Auflösung. Ich finde, dass ein Kurator aus dem nicht deutschsprachigen Raum kommt, auch erstmal einen extrem interessanten Ansatz. Und natürlich die Postkolonialismus-Diskussion hat sich da ein Stück weiter bewegt. Ob in der Frage der Postkolonialismus-Diskussion dann eine japanische Kuratorin das Allheilmittel ist, würde ich dann aber trotzdem noch mal ein bisschen zu bezweifeln wagen.
Aber noch mal zum Verfahren, also wenn man das kuratiert als leitende Person, was ist die eigentliche Aufgabe, die man da hat? Weil man hat ja wahrscheinlich auch seine Scouts und DramaturgInnen, die dann auch noch reisen und auch noch sagen, hier ist was Interessantes und dort. Was macht man als Leiter oder Leiterin dieses Festivals?
Man spricht mit extrem vielen Menschen. Ich bin da immer hingefahren und dann habe ich in Buenos Aires oder in Saigon einen Café gesucht und dann habe ich im 1,5-Stunden-Takt Menschen getroffen und dann bestimmte Aufführungen geguckt. Natürlich hat man ein Scout-System, natürlich bewegt man sich in einer Gruppe internationaler FestivalmacherInnen. Und der eine Punkt ist, interessante Arbeiten zu sehen und versuchen zusammenzufügen, in Gesprächen festzustellen, ob die von einem interessanten Hintergrund begleitet sind. Und gleichzeitig hat man aber auch immer eine Vermittlung statt. Also Katharine David hat mal gesagt, ein Kunstwerk zählt nichts ohne den Rahmen, den Zeit und die Ort. Eine Aufführung, die für Frankfurt aufregend sein kann, ist vielleicht für Berlin langweilig und umgekehrt. Und man muss extrem vermittelnd in den Kulturraum der Stadt, wo es präsentiert wird, wirken. An dem jetzigen Festival in Frankfurt finde ich erstmal total super, dass viele neue Namen dabei sind, deutlich mehr neue Namen als bei den Wiener Festwochen oder bei der Ruhrtriennale. Das finde ich total aufregend daran und dieser Zwang, sich jedes Mal neu zu entwerfen und sich jedes Mal in einem anderen städtischen Zusammenhang zu formulieren, finde ich erstmal total super.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, das Festival war immer an ein Stadttheater angekoppelt. Es ist zugleich aber natürlich ein Festival der freien internationalen TheatermacherInnen. Die Internationalisierung und internationale Vernetzung ist ja heute für die freie Theaterszene Standard und Alltag. Ist das auch was, was man ein Stück weit einem Festival wie Theater der Welt zu verdanken hat, dass da eine Infrastruktur entstanden ist, dass man gelernt hat, wo ist was mit wem eigentlich international möglich?
Also die internationale Szene miteinander zu vernetzen, ist sicher ein Verdienst von Theater der Welt. Ich finde, dass das aber eher, ehrlich gesagt, in den letzten 3 Jahren im Rückgang begriffen ist. Also dass einerseits Corona, andererseits Nachhaltigkeit, die Frage von Klima, dass die auch eine Frage von Neuigkeitsdruck relativiert haben, dass man versucht zu vermeiden, dass eine Gruppe einfliegt, 2 Vorstellungen spielt und dann wieder zurückfliegt. Das ist eher fragwürdig geworden und ich finde, dass für die Festivals in den nächsten Jahren eine Aufgabe ist, wie man Internationalisierung und Nachhaltigkeit versucht zusammenzudenken.
Das ist ja eine Kritik, die gerade an so große internationale Festivals immer wieder auch gestellt wird. Es kommt hinzu, gerade durch die Internationalisierung, dass man in Städten wie Berlin oder Frankfurt oder Düsseldorf durch die dort ansässigen großen Produktionshäuser in gewisser Weise ja so ein Festival wie Theater der Welt in Kleinen das ganze Jahr über hat. Was ist die Berechtigung für so ein Festival heute noch?
Ja, aber man hat an einem Produktionshaus wie Kampnack oder Hau dann nicht die Möglichkeit, 1,5 Jahre lang wirklich rumzufahren, zu recherchieren und zu gucken. Also dazu ist man viel zu sehr in alltäglichen Arbeitsprozessen eingebunden. Man hat eher nicht die Möglichkeit, mit einer Kuratorin aus Japan wirklich ein Gesamtprogramm zu denken. Das sind schon Spezifika für Theater der Welt. Mhm. Theater der Welt ist heutzutage nicht mehr das große Festival im deutschsprachigen Raum. Also wenn man sich die Finanzen anguckt, spielen Wiener Festwochen und Ruhrtriennale in einer vollständig anderen Liga. Man muss bei Theater der Welt auf einer bestimmten Ebene sich konzeptionell klar Sachen überlegen. Man muss ein bisschen Lust haben, die Szene aufzumischen. Und man muss das als ein kleines, agiles Beiboot sehen, mit dem man dann schöne Überraschungen hinkriegen kann.
Wenn wir das Thema Nachhaltigkeit zum Schluss vielleicht nochmal aufgreifen, was Sie gerade schon erwähnt haben. Sie haben selbst gerade ein großes Festival kuratiert, Performing Exiles.
Jans Kleen.
Ja, aber groß wahrgenommen worden.
Das ist ja was anderes.
Ja, ich würde sagen, es war schon ein kleines, großes Festival. Performing Exiles, ein Festival der Exilkunst in Berlin zusammen mit dem libanesischen Künstler Rabih Mrouet. Da bekam man Einblicke in die Arbeits- und Lebenswirklichkeiten von KünstlerInnen aus Kriegs- und Krisenregionen aus aller Welt. Und bei aller Bewunderung für die Kunst, die man da sah, stellt sich ja auch gerade in solchen inhaltlichen Kontexten immer die Frage, jetzt wurde das alles bei einem Festival gezeigt und dann? Was lässt sich davon verstetigen, gerade wenn es um sowas wie Exil und Exilerfahrung geht?
Ach, die Stadt Berlin könnte sich ja entschließen, einen Ort neu zu gründen, der genau für diasporische Künstler da sind. Also das wäre eine Möglichkeit der Verstetigung und ich habe ein großes Interesse daran, das Festival weiterzumachen. Und ich glaube, die Festivals sind dann manchmal auch ein Staffellauf, wo eine Festivalmacherin den Staffelstab an den nächsten weitergibt. Und insofern verstehe ich mich da eher in so einem Netzwerk von so einer Staffelstabübergabe.
Und wenn der Staffelstab dann irgendwann bei einem Haus landet, das noch zu gründen wäre, das sich für Exilkunst stark macht und das eben ganzjährig verstetigt, da stünde dann Matthias Lilienthal auch gegebenenfalls zur Verfügung, um das zu leiten.
Na, das muss man dann ein bisschen reflektieren, welcher kulturelle Hintergrund für so eine Leitungsperson richtig oder zweckmäßig ist. Aber auch bei Performing Exiles haben wir uns natürlich auch verstanden als Möglichmacher. Und ich freue mich auch, dass die Identitätsdiskussion ein Stück weit solche Sachen doch wieder möglich gemacht hat.
Also müssen sich gerade internationale Festivals auch in Zukunft daran messen lassen, ob sie einfach auftauchen und wieder verschwinden oder ob sie doch etwas auf den Weg bringen, das bleibt. Gilt auch weiterhin für Theater der Welt, das am Donnerstag in Frankfurt am Main und Offenbach eröffnet wurde. Darüber gesprochen habe ich mit dem Kurator, Festivalmacher und Ex-Intendanten Matthias Lilienthal. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Wir haben es eben im Gespräch mit Matthias Lilienthal schon gehört. Die diesjährige Festivalleiterin von Theater der Welt, die Japanerin Chiaki Soma, spricht lieber von Theater der Welten und stellt sich damit gegen die Vorstellung eines einheitlichen Raums oder einer zentralen Perspektive. Und dazu passt auch, dass Chiaki Soma großes Interesse an virtueller Realität hat, mit der sich bekanntlich Räume und Perspektiven nahezu beliebig erweitern lassen. Gleich 6 der in Frankfurt und Offenbach gezeigten Arbeiten nutzen die Möglichkeiten virtueller Realität und lassen sich zum Beispiel mit VR-Brillen erkunden. Susanne Burkhardt stellt einige davon für uns vor.
Es begann mit einem Paket. Die japanische Festivalleiterin Chiaki Soma schickte dem preisgekrönten thailändischen Filmemacher Apichat Pong Wirasethakul eine VR-Brille. Der dachte beim Auspacken:
Oh, this is the future of cinema.
Das sei die Zukunft des Films, merkte dann aber,
for me, this is more like theater.
Dass das hier viel mehr mit Theater zu tun habe, denn
especially this one, when there's no wire, you can walk around.
Anders als im Film könne man sich mit der Brille frei bewegen. A Conversation with the Sun, ein Gespräch mit der Sonne. So heißt seine erste Virtual Reality Arbeit, die jetzt beim Festival Theater der Welt zu sehen ist. Begleitet von der Musik des unlängst verstorbenen Komponisten Ryuichi Sakamoto wandeln die Zuschauer durch die alte Schlosserei in Offenbach. Jeder für sich, betrachten andere Menschen, die mit VR-Brille herumgehen, wie diese einen Film anschauen, bevor sie nach einer halben Stunde selbst das VR-Headset aufsetzen und in jene Welt eintauchen, in der die anderen gerade waren. Statt Menschen beim Schlafen oder bei Demonstrationen gegen die Monarchie zu betrachten, verwandelt sich die Umgebung jetzt, Achtung, Spoiler, in eine Höhle. Sonnen gehen auf, Steine fallen, wir heben ab, wir schweben, schauen in die Sonne und verschmelzen mit ihr, erleben einen Hauch von Ewigkeit. Besucherin Martina nach dieser sehr intensiven Erfahrung.
Also für mich war das das erste Mal, dass ich so eine Virtual Reality Brille auf hatte. Man muss schon so ein bisschen aufpassen, dass man nicht die Orientierung verliert. Und das ist schon ein ganz irritierendes, aber auch spannendes Gefühl, wenn man so durch den Raum schwebt und so ganz losgelöst ist von Boden. Und was ich irritierend fand, war, dass man die eigenen Füße nicht sehen kann. Man kann nach unten schauen, man sieht den Boden des Raums, in dem man sich angeblich gerade befindet, aber man sieht den eigenen Körper nicht. Und dadurch hat man so ein komisches, körperloses Gefühl, obwohl man ja spürt, dass man noch auf dem Boden steht. Das fand ich ein ganz merkwürdiges, aber ja, auch interessantes Gefühl.
Festivalleiterin Chiaki Soma hat als Dramaturgin selbst an einigen der hier gezeigten Arbeiten mitgewirkt. Zum Beispiel an der Prometheus-Trilogie, einem VR-Theater von Mero Koizumi im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt.
In this place, reality and dream are merged into one.
Darin fragt der Künstler nach der Rolle von solchen Technologien für das menschliche Bewusstsein.
Machine and human are merged into one.
Wie ist es, auf Avatare anderer Menschen zu treffen, in deren Träume einzutauchen? Für die Dramaturgin und Festivalleiterin Chiaki Soma ist Virtual Reality mehr als eine Spielerei, die in der Pandemie ihre Hochzeit erlebte. Sie arbeitet seit mehr als 4 Jahren mit dieser Technik, denn damit, so Soma, seien ganz neue Theaterdramaturgien möglich.
When we wear the headset, we are fully in it and it's like in a dreamlike experience.
Wenn wir das VR-Headset tragen, so Soma, seien wir wie in einem Traum und plötzlich in der Lage, die verrücktesten Sachen zu machen. Und wenn wir es absetzen, dann werde uns die Begrenzung des eigenen realen Körpers wieder bewusst. Also ganz im Sinne der Brechtschen Verfremdungstheorie. Theater der Welt zeigt, dass Virtual Reality und Theater also durchaus zusammengehen. Aber werden VR oder Augmented Reality unsere Zukunft und die des Theaters bestimmen? Eine Frage an den Filmemacher Abhishek Pong, Vera Setakul.
Well, I think art embodies everything, no? Including, you know, literature, technology, science. So this is just part of it.
Kunst schließt ja alles ein, Literatur, Technologien, Wissenschaft. Künstliche Intelligenz und virtuelle Realität gehören jetzt auch dazu und schaffen neue Möglichkeiten von Illusion und Wahrnehmung. Natürlich wird sich alles in diese Richtung entwickeln. Die Menschen werden sich an die Erfahrung gewöhnen und natürlich wird Virtual Reality die Art und Weise verändern, wie wir Geschichten erzählen. Die Headsets und Brillen werden auch tragbarer und leichter werden und in den nächsten ein, zwei Generationen stark verändern, wie wir mit der Welt interagieren und Kunst und Theater rezipieren. Ich habe das Gefühl, hier noch an einem Prototyp zu arbeiten. Zu einem entscheidenden Zeitpunkt, an dem sich die Technologie gerade verändert. So war es auch, als die ersten Tonfilme entstanden oder die ersten Farbfilme. Das ist ein heikler Übergang und auch für das Publikum noch sehr ungewohnt und aufregend.
Including the audience, you know, it's really awkward and exciting.
So aufregend wie Abhishek Pong Vera Setakuls Performance, für die allein der Weg nach Offenbach lohnt.
Susanne Burkhardt über virtuelle Realität beim Festival Theater der Welt in Offenbach und Frankfurt am Main. Dort zu sehen noch bis zum 16. Juli. Und nach wie vor hören kann man unsere Fazit-Sondersendung vom Eröffnungstag mit vielen Gästen und Stimmen des Festivals. Finden Sie unter deutschlandfunkkultur.de.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute die Schauspielerin Gina Haller für uns. Sie erlebte ihre geniale Stelle auf einer berühmt gewordenen theatralen Müllkippe.
Okay, also meine geniale Stelle war in Tauberbach von Alain Platel. Und da gab es einen Moment, da hat einer der Tänzer so eine Fliege nachgemacht. So einen Ton von der Fliege und das wurde irgendwie aufgenommen mit so einem Mikro. Und als Sound aufgenommen, dann hat er darauf getanzt. Also erstens waren diese Töne genial. Also ich finde, er hat es unglaublich gut gemacht. Also er hat so geswitcht zu verschiedenen Welten. Das war auch sehr witzig. War fast gebeatboxed, so hatte man das Gefühl. Und dann hat er darauf getanzt, vorwärts und dann rewind, also so rückwärts auch. Also das war so ein faszinierender, bemerkenswerter Moment, weil ich dachte, wie macht er das? Das ist ja unglaublich. Und das war ein toller, ein bemerkenswerter Moment für mich.
Die Schauspielerin Gina Haller über Alain Platels vielgerühmte Inszenierung Tauberbach. 2014 war das an den Münchner Kammerspielen. Und damit verabschiedet sich Rang 1 für diese Woche. Bleiben Sie bei uns. Jetzt kommt Vollbild.